liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen am Montag zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute keine aktiven Mitteilungen, Ankündigungen von hier vorn. Das heißt, wir legen direkt mit Ihren Fragen los. Ein Thema, das mir mit am häufigsten genannt wurde, ist das Thema Ukraine. Und damit starte ich mal bei Frau Abbas.
Der Bundeskanzler hatte sich ja schon zu dem Thema geäußert. Es geht um die Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit deutschen Waffen. Dem hat ja Herr Scholz eine Absage erteilt. Dazu hätte ich eine Lernfrage, wie man immer so schön sagt, an das Bundesverteidigungsministerium. Wie ist das denn aktuell geregelt? Herr Scholz hat auf eine Vereinbarung mit der Ukraine verwiesen, was den Einsatz dieser Waffen auf russischem Staatsgebiet betrifft. Hat sich die Ukraine verpflichtet, deutsche Waffen nicht auf russischem Staatsgebiet einzusetzen? Und welche Regelungen gibt es da speziell für das System Patriot? Vielleicht können Sie dazu erst was sagen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal einen Punkt aufgreifen wollen. Es geht darum, dass wir nicht ins Kriegsgeschehen eingreifen wollen. Und natürlich gibt es Vereinbarungen, aber die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und auch nicht für einzelne Waffensysteme. Da bitte ich um Verständnis. Da sind wir im Austausch mit der Ukraine, aber nichts, was für diesen öffentlichen Raum bestimmt ist.
Aber der Herr Scholz hatte ja schon selber darauf verwiesen und angedeutet, dass die Ukraine das aktuell nicht dürfe, also keine deutschen Waffensysteme auf russischem Staatsgebiet einsetzen. Ist das korrekt so?
Also der Herr Bundeskanzler hat auf die Vereinbarung, die es gibt, und Frau Rutzi hat ja deutlich gemacht, dass sie vertraulich sind, verwiesen und hat gesagt, dass diese Regelungen sich bewährt haben und gelten. Wie genau diese Regelungen ausgestaltet sind, das entzieht sich, das ist unterliegt der Vertraulichkeit, und deshalb können wir das hier nicht darstellen. Und insofern ist das, was der Bundeskanzler gesagt hat, die Position der Bundesregierung. Wie sich das genau ausdifferenziert, das ist ein Gegenstand, der der Vertraulichkeit unterliegt.
Ich nehme Sie, ja, dann stellen Sie die noch.
Ist die Bundesregierung denn grundsätzlich der Auffassung, dass sich die Ukraine nach dem geltenden Völkerrecht auch mit Angriffen auf das russische Staatsgebiet verteidigen darf?
Das Völkerrecht sieht für einen angegriffenen Staat vor, dass es sich auch außerhalb seiner eigenen Landesgrenzen natürlich verteidigen kann. Da geht es immer um die Verhältnismäßigkeit des jeweiligen Angriffes, aber natürlich.
Herr Rinke.
Ja, Herr Hebestreit, direkt da anschließend. Können Sie sagen, ob das eine rote Linie ist, dass mit deutschen Waffenziele in Russland angegriffen werden?
Das kann ich nicht sagen.
Das können Sie nicht sagen, weil Sie auf die Vertraulichkeit verweisen oder weil es so eine rote Linie nicht gibt?
Weil ich das nicht weiter definieren möchte, sondern auf die bewährten Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine bei der Waffenabgabe verweise. So schmerzlich das für Sie ist, dass die der Vertraulichkeit unterliegen.
Herr Thiele.
Eine Frage, die sich auf Äußerungen des Bundeskanzlers beim Bürgerdialog beziehen, die sehr verkürzt gerade in russischen Medien gefeiert werden. Der Bundeskanzler hat beim Bürgerdialog darauf verwiesen, was er Präsident Putin im Februar 2022 an diesem berühmten langen Tisch geantwortet hat, als der als einen der Gründe für russische Aggression den anstehenden NATO-Beitritt der Ukraine genannt hat. Der Kanzler hat jetzt gesagt, er habe ihm damals gesagt, das steht nicht an und auch sinngemäß für die nächsten 30 Jahre sei das kein Thema. Frage, der Kanzler hat das gestern in Bezug auf die Vergangenheit gesagt, gilt das auch heute noch?
Es ist gut, dass Sie mir diese Frage stellen, weil es die Gelegenheit gibt, den Gesamtzusammenhang, Sie haben das ja zu Recht gesagt, dass das in russischen Medien sehr verkürzt dargestellt wird. Der Bundeskanzler hat darauf verwiesen, wie absurd die vermeintlichen Kriegsgründe sind, die Wladimir Putin genannt hat, um dann in die Ukraine einzufallen. Und eines der genannten Gründe, die Putin immer wieder angeführt hat, angebliche Begründung sei, dass die Ukraine kurz bevorstünde, der NATO beizutreten. Und das hat der Bundeskanzler, kann man auch nochmal nachgucken, wie es gewesen ist, sowohl bei seinem Besuch in Kiew am 14. Februar deutlich gemacht, auch in Anwesenheit von Volodymyr Zelensky, 14. Februar 2022, also 10 Tage vor Kriegsbeginn, dass ein solcher NATO-Beitritt auf absehbare Zeit nicht anstehe. Und einen Tag später auch in der Pressekonferenz mit Wladimir Putin und auch da nochmal deutlich gemacht. Ich glaube, es gab dann noch so einen kleinen Subson, als er gesagt hätte, wisse ja nicht, wie lange Herr Putin im Amt sein würde, aber in der Amtszeit der beiden würde das nicht anstehen. Das war, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Alles, was jetzt im Nachgang ansteht und wie die weitere Entwicklung ist, was das NATO-Bündnis angeht und was eine mögliche Aufnahme der Ukraine ansteht, das ist jetzt eine andere Diskussion. Die führen wir im Augenblick nicht. Sie wissen, dass es im Augenblick gibt eine Beitrittsperspektive bzw. Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Und es gibt auch, wenn man an den NATO-Gipfel von vergangenem Jahr in Vilnius erinnert, auch schon dort Äußerungen zu der Verbindung zwischen der Ukraine und der NATO. Aber das, was der Bundeskanzler gestern beim Bürgerdialog deutlich gemacht hat, das war die Situation, um zu entlarven, welche vorgeschobenen Gründe Putin angeführt hat, um seinen imperialistischen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen.
Meine Frage bezog sich auf die 30 Jahre. Gelten die noch aus Sicht des Bundeskanzlers? Und wenn sie nicht mehr gelten, welchen Zeithorizont würde er denn heute dem Herrn Putin sagen?
Ich glaube, die Lage hat sich komplett verändert und deshalb gilt es da im Augenblick, also nein, die 30 Jahre gelten nicht und alles Weitere muss sich jetzt auch in den Gesprächen innerhalb der NATO und auch mit der Ukraine herausmändeln. Aber dafür ist es im Augenblick, in dem dort ein furchtbarer Krieg tobt, nicht angesagt.
Herr Jessen?
Ja, In der NATO wird auch diskutiert mittlerweile, dass es im Zuge der Verteidigung oder als Verteidigungsmaßnahme der Ukraine legitim sein könne, Waffen auch von dem Gebiet von NATO-Mitgliedstaaten Richtung Russland zu schicken. Würde Frau Ruzzi oder Herr Hebestreib dieses die NATO oder Staaten, die das zulassen, zu Kriegsparteien machen?
Ich könnte darauf direkt antworten. Da hat sich der NATO-Generalsekretär schon dazu eingelassen, Herr Jessen, und ebenso natürlich der Verteidigungsminister. Und das geht genau in die gleiche Richtung, die schon bei der ersten Frage auch kam. Für uns ist das wäre das eine aktive Teilnahme am Kriegsgeschehen und damit ist das ausgeschlossen.
Und das ist, so verstehe ich Sie jetzt recht, nicht nur die Position der Bundesregierung, sondern in dem Fall auch der NATO des Generalsekretärs, richtig?
Die genauen Worte des Generalsekretärs würde ich Sie bitten, nochmal zu recherchieren. Die Position, die ich hier dargestellt habe, ist aus der Einlassung des Verteidigungsministers.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Rinke.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf die Frage des Abfeuerns von gelieferten Waffen vom ukrainischen Staatsgebiet auf Russland eingehen. Es gibt ja jetzt bei großen, wichtigen NATO-Partnern Lockerungsübungen, nenne ich die mal, dass man das den Ukrainern eben doch erlauben sollte. Deswegen, Herr Hebestreit, die Frage, gibt es Gespräche vor allem mit den Amerikanern darüber, ob man diese Haltung, die man bisher hat, auf diesem Gebiet verändern sollte?
Ich habe das Gefühl, dass diese Frage jetzt eine andere, also die von Ihnen gestellte Frage, nur eine Abwandlung der Frage von Frau Abbas ist, die ich beantwortet habe. Es gibt Vereinbarungen zwischen der Ukraine und Deutschland, die sich bewährt haben und die gelten, so hat es der Bundeskanzler gestern gesagt. Und das ist der Stand.
Aber Entschuldigung, meine Frage zielte auf Gespräche mit den USA, Frankreich, Großbritannien.
Jetzt haben Sie das um Frankreich und Großbritannien erweitert, Herr Rinke. Ich bleibe aber dabei, dass wir sind kontinuierlich über alle Fragen immer im Gespräch mit unseren engsten Verbündeten, insbesondere mit den drei genannten. Aber da kann ich Ihnen keinerlei neuen Stand mitteilen.
Dann nochmal Herr Tiede.
Können Sie einem Jungen aus Kharkiv, dessen Vater mit Waffen getötet worden ist, die aus Russland, aus dem Grenzgebiet Russland-Ukraine vom russischen Boden abgefeuert worden sind, erklären, warum die Stellung, von der sein Vater aus getötet worden ist, nicht mit deutschen Waffen oder deutscher Munition beschossen werden darf?
Herr Tiete, das kann ich nicht, weil ich es auch gar nicht muss. Das ist eine Wir haben Regeln, die ich hier nicht kundtun kann. Das habe ich Ihnen jetzt mehrfach dargelegt. Und insofern ist das alles andere eine hypothetische Diskussion. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Tatsachen entspricht.
Also die Waffen, die in Charkiw eingeschlagen haben, sind von russischem Boden und von russischen Stellungen abgeschossen worden. Und die Ukraine darf mit deutschen Waffen da nicht zurückschießen. Das nennt man, also warum müssen Sie das nicht erklären, wenn Sie erklären können, dass es Vereinbarungen mit der Ukraine gibt? Also, ja, und das ist keine hypothetische Diskussion, es ist eine tatsächliche Diskussion.
Es ist eine hypothetische Diskussion, weil ich ja die Vereinbarung, die es mit der Ukraine gibt, hier nicht näher dargelegt habe und auch nicht darlegen kann.
Herr Ziedler?
Auch noch eine Nachfrage direkt dazu. Die Aussagen des Kanzlers gestern fanden die schon, sage ich mal, im Wissen dessen statt, dass der NATO-Generalsekretär ja zum Überdenken dieser Position aufgefordert hat. Also
ich glaube, der NATO-Generalsekretär hat das am Freitag gemacht und gestern war Sonntag.
Also das ist sozusagen die, als direkte Antwort auch darauf zu verstehen.
Ich weiß gar nicht, ob das als Antwort ist. Es ist eigentlich das brauchte da gar keine Antwort.
Vielleicht nur noch mal nachgefragt, wenn der NATO-Generalsekretär alle Verbündeten ja sozusagen dazu ermuntert, diese Position angesichts der Ereignisse in Charkiw zu überdenken, könnte man ja schon zu dem Schluss kommen, dass es sozusagen, weil die Bundesregierung ja auch immer sagt, man muss im Lichte der Ereignisse und immer noch, sage ich mal, Lage angepasst neu überlegen. Das ist jetzt aber aus der Sicht der Bundesregierung kein solcher Anlass, um die Position zu überdenken.
Der Bundeskanzler hat gestern deutlich gemacht, wie die Position ist und dass sich die Vereinbarung, die man mit der Ukraine getroffen hat, dass man diese Vereinbarung für bewährt hält.
Dann habe ich jetzt noch mal Herrn Thiede gesehen und würde dann, weil ich habe jede Menge Themen auf der Liste, gern das Thema wechseln. Aber Herr Thiede noch mal.
Nicht zu Waffen und Beschuss auf russischem Boden, sondern es gibt den Vorschlag unter anderem von Rasmussen, mitgetragen von Boris Johnson, von Hillary Clinton und von anderen, dass man vom NATO-Boden aus eine Art Raketenschutzschirm über dem Westen der Ukraine errichten könnte, damit so eine Safe-Zone schaffen könnte, wo die Ukraine auch die aus dem Westen gelieferten Waffen anlanden könnte, wo sie Reparaturbetrieb machen könnte. Wie ist die Position da? Da würde kein Beschuss gegen Russland stattfinden. Da würde man allenfalls so russische Raketen, die in den ukrainischen Luftraum eingedrungen sind, abfangen. Auch keine russischen Flieger, sondern wirklich nur Raketen. Wie steht die Bundesregierung, wie steht der Bundeskanzler dazu?
Ich glaube, das hatte auch Frau Rutzi schon unter Verweis auf Stellungnahme des Verteidigungsministers und auch des NATO-Generalsekretärs beantwortet. Das wäre aus unserer Sicht eine Beteiligung, eine direkte Beteiligung an diesem Konflikt. Und das ist etwas, was wir nicht anstreben.
Dann würde ich gern das Thema wechseln. Ich habe eine relativ lange Liste von Themen, die mir jeweils nur von einem Kollegen oder einer Kollegin genannt wurden, und da jetzt einfach mal durchgehen. Und es gibt unter anderem Fragen zu Wahlen, die bevorstehen oder geschehen sind, zum Beispiel in Thüringen. Da hat Herr Rinke eine Frage.
Ja, ans Umweltministerium. Und zwar hätte ich ganz gerne gefragt, ob man sich im Umweltministerium Sorgen macht, dass das Abschneiden der AfD, die zwar bei den Bürgermeisterwahlen jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, aber sehr wohl doch mit über 26% anscheinend in die Stadträte und Kreistage einziehen können, ob das den Ausbau zum Beispiel von Windenergieprojekten in Thüringen behindern könnte und ob Sie da möglicherweise Gespräche mit der Landesregierung führen. Also es gab immer vorher als Erklärung, es gab immer vorher Warnung auch des Umweltministeriums in Erfurt, dass bestimmte Sperrminoritäten auf lokaler Ebene eben da eine Barriere sein könnten.
Ich kann mich da tatsächlich fürs Umweltministerium nicht äußern, weil wir beim Ausbau der erneuerbaren Energie auch nicht federführend beteiligt sind. Vielleicht kann der Kollege vom Wirtschaft, Klima, Ministerium aushelfen.
Also wir sind federführend für den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber ich würde hier Ihnen keine Kommentierung machen können, denn auf Wahlen und auch kommunale, auch wenn sie auf kommunaler Ebene sind, würden wir grundsätzlich nicht kommentieren, und alles Weitere ist dann ja auch eine Frage der konkreten Umsetzung. Da kann ich auch keine einzelnen Vorhaben oder Details kommentieren.
Weitere Fragen zur Kommunalwahl in Thüringen sehe ich nicht. Dann hat Herr Alipour eine Frage zur Europawahl.
Ja, vielen Dank, Nick Alipour, Euraktiv. Ich hatte noch mal eine Frage, weil ja der Kanzler am Freitag davon gesprochen hat, dass die Kommission nach der Wahl nur mit traditionellen Parteien, quote unquote, zusammenarbeiten soll. Da wäre noch mal meine Nachfrage. Also im Koalitionsvertrag hat sich die Regierung ja zum Spitzenkandidatensystem bekannt. Gilt das nach wie vor?
Ich versuche eine Verbindung zwischen Ihren beiden Aussagen im Kopf zusammenzubringen. Also grundsätzlich gilt der Koalitionsvertrag, ja.
Okay, das stimmt. Ich habe das nicht klar gemacht. Ich glaube, um das nochmal vielleicht klarer zu machen, es klang ein bisschen so, als hätte der Kanzler Bedingungen gestellt dafür, wie man, unter welchen Umständen man wem nach der Wahl zustimmen würde. Deswegen da vielleicht nochmal klarer die Nachfrage gestellt. Gilt das Prinzip, dass man die Kandidatin oder den Kandidaten der größten Fraktion am Ende vorschlagen will, der im Parlament zur Abstimmung, ohne weitere Bedingungen nach wie vor?
Also wenn ich das Verfahren richtig weiß, werden die Kandidaten vorgeschlagen im Parlament. Da sitzt jetzt niemand aus der Bundesregierung drin. Die Nominierung für die Kommission dann, die ist im nationalen Benehmen.
Darf ich da nochmal nachfragen? Ja. Weil vorgeschlagen müssen ja, also die Kandidaten für die Kommission müssen ja die Regierungschefs vorschlagen. Darauf beziehe ich mich.
Ich sage ja, die nationalen Kandidaten, die nationale Kandidatin für die Kommission würde dann von der Bundesregierung vorgeschlagen werden. Das hat aber jetzt nichts mit dem Spitzenkandidaten System zu tun. Das sind zwei sehr, und deshalb versuche ich das irgendwie getrennt voneinander zu halten.
Regierungschefs vorgeschlagen. Ob die deutsche Regierung da weiterhin dazu steht, dass man den Spitzenkandidaten der größten Fraktion vorschlägt, das ist die Frage.
Ich glaube, der letzte Schluss ist einer, der nicht im Koalitionsvertrag drinsteht. Und ansonsten würde ich auf die, also das der, wie haben Sie gesagt, die stärkste fragt die Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat der stärksten Fraktion vorgeschlagen wird, ist meines Wissens nicht im Koalitionsvertrag, sondern es gibt eine Regelung, dass das Vorschlagsrecht für den Kommissionsposten bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen liegt. Und es gibt eine Ausnahme, wenn es eine deutsche Kommissionspräsidentin gäbe. Und dann hat der Bundeskanzler am Freitag auf seiner Pressekonferenz dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Tiede eine Frage zum Thema Clans.
Jo, ans Bundesinnenministerium. Wir haben zwei Vorfälle in Berlin wieder. Das eine war eine offensichtlich fast gescheiterte Abschiebung, die dann erst durch massiven Polizeieinsatz durchgeführt werden konnte gegen ein kriminelles Clanmitglied. Und dann am Wochenende die nötige Abriegelung des gesamten Krankenhauses in Neukölln, ebenfalls gegen Clanmitglieder. Frage dazu. Ist auf Bundesebene irgendetwas geplant oder in jüngster Zeit geschehen, um solchen Sachen Einhalt zu gebieten? Gibt es andere Möglichkeiten oder müssen wir jetzt in Berlin zum Beispiel damit leben, dass Krankenhäuser bei ähnlichen Einsätzen ähnlich abgeschirmt werden müssen wie Unfallplätze schon?
Also die Ministerin hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, im November 2022 eine Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorgelegt. Dazu gehört auch Clankriminalität. Es gibt dazu auch einen expliziten Punkt in der Strategie. Das liegt in unserer Zuständigkeit, so etwas vorzuschlagen und zusammen mit den Ländern daran zu arbeiten. Die konkreten Vorfälle, die Sie jetzt benennen, liegen alleinig in der Zuständigkeit des Landes Berlin. Und daher müssen Sie sich bitte an die Berliner Kolleginnen und Kollegen wenden.
Eine politische Einschätzung von der Hausspitze des Bundesinnenministeriums dazu, dass man wirklich ein ganzes Krankenhaus über Stunden von der Polizei abriegeln lassen muss, weil Rettungskräfte angegriffen werden und dann die Polizisten selbst auch?
Also wie gesagt, es bleibt dabei. Bitte wenden Sie sich an die Berliner Kolleginnen und Kollegen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann interessiert sich Frau Abbas für den Haushalt.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Können Sie uns vielleicht einen Einblick geben, wie gut die Haushaltsverhandlungen vorangehen und sagen, ob es stimmt, dass sich der Bundeskanzler zusammen mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner mit den anderen, also mit fünf Ministerinnen und Ministern zusammensetzen wird im Kanzleramt, um über den Haushalt zu beraten, diese Ministerien möchten ihre die Sparvorgaben, die Ihnen Herr Lindner gemacht hatte, nicht einhalten. Und können Sie bestätigen, dass es solche Gespräche geben wird?
Also erstmal ist das komplette Bundeskabinett bestrebt, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufzustellen. Der soll Anfang Juli beschlossen werden. Jetzt sind wir in dem Verfahren, das Sie ja auch beschrieben haben. Ich glaube, ich habe es vergangene Woche auch hier schon einmal dargelegt. Bundeskanzler hat das in einem Interview mal genannt, dass Wunsch und Wirklichkeit in Einklang gebracht werden. Das ist übliches Verfahren beim Haushalt. Das ist bei in Phasen, in denen die Steuereinnahmen weniger doll sprudeln als in früheren Jahren, schwieriger. Aber das war nie einfach. Und in diesem Verfahren sind wir jetzt. Und ja, es werden sich die drei von Ihnen genannten Herren nicht mit jedem, nicht gemeinsam, sondern also die drei und dann mit jeweils einem Ressort, einer Ressortchefin zu diesen Gesprächen treffen, immer mal wieder, um voranzukommen, damit wir dann Anfang Juli den Haushalt verfassungsgemäß aufstellen können. Und wir versuchen das möglichst nicht mit einzelnen Wasserstandsmeldungen zu tun, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess in den nächsten Wochen.
Nachfrage, wird es diese Gespräche auch diese Woche geben, weil Sie jetzt ganz allgemein hin und wieder gesagt hatten oder immer mal wieder?
Ich sage ja, das ist ein kontinuierlicher Prozess über mehrere Wochen hinweg.
Okay.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Bebenroth mit einem neuen Thema.
Ja, zuerst eine Frage ans Kanzleramt zur Klage vom Bundesdatenschutzbeauftragten gegen den BND, die er ja letzte Woche öffentlich gemacht hat. Da die Frage, können Sie bestätigen, dass Sie auf die vorherige Beschwerde des BFDI nicht reagiert haben, der Behörde gegenüber? Und falls das so ist, warum wurde in dem Fall, den Herr Kälber da öffentlich gemacht hat, nicht auf eine vorherige Beschwerde reagiert?
Da muss ich mich leider schlau machen. Ich habe zu dem Thema keinen Sprechzettel gelesen. Es kann sein, dass der am Freitag, als ich nicht zuständig war, in der Mappe war, aber diesmal nicht. Da müsste ich jetzt spekulieren. Das tun wir in einem solchen Fall besser nicht. Das müssen wir nachreichen. Machen wir aber gern.
Dann da eine Nachreichung. Dazu gibt es dann vermutlich auch keine weiteren Fragen. Dann machen Sie doch Ihre zweite Frage tatsächlich auch gleich.
Genau, die zweite Frage ans BMI betreffend den noch ausstehende Veröffentlichung des Jahresberichts 2023 vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Da die Frage, liegt dem BMI eine fertige, wenn auch nicht finale Fassung bereits vor? Und falls ja, wann ist mit der öffentlichen Vorstellung zu rechnen?
Also ob die fertige finale Fassung uns jetzt tatsächlich so schon vorliegt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das müsste ich tatsächlich in der Fachabteilung nachhören. Er wird, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Anfang Juni von uns vorgestellt werden in dem üblichen Format hier in der Bundespressekonferenz. Und Sie werden dazu auch sicherlich rechtzeitig von der Bundespressekonferenz informiert werden.
Davon gehe ich aus. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Viehweger zum Thema Pflege.
Ja, das ist eine Frage an das BMG. Ja, ich beziehe mich auf ein Interview des Ministers zum Thema der Pflege, die vielen neuen Pflegefälle. Er sprach von einem explosionsartigen Anstieg. Und da kam eine Zahl in den Raum, nämlich dass aufgrund der Demografie eigentlich jährlich mit 50.000 neuen Pflegefällen zu rechnen sei. Im letzten Jahr waren es aber beispielsweise zum Beispiel 330.000, in diesem Jahr wohl 360.000. Also worauf beziehen sich diese 50.000, von denen er sagt, die seien eigentlich von der Demografie her jährlich neu anzufallen?
Ja, Herr Viehweger, so wie der Minister auch in dem Interview schon gesagt hat, wir sind dabei, die Ursachen zu untersuchen. Die Zahl 360.000, die er übrigens genannt hat für dieses Bezugsjahr, diese kommen von den Statistiken der Pflegekassen. Und die 50.000 sind Prognosen, die wir aufgrund der demografischen Entwicklung anstellen, die auch in den letzten Jahren immer funktioniert haben. Allerdings, wie der Minister schon sagte, wir untersuchen die Ursachen.
Entschuldigung, jetzt 50.000 und 330.000 ist schon ein Riesengap. Wie erklärt sich das? Also man kann ja nicht mit Zahlen agieren, die weit weg sind von jeglicher Realität. Da habe ich noch nicht verstanden, wo diese 50.000 herkommen.
Das sind Prognosen auf demografische Entwicklung. Und eine Prognose ist keine Statistik. Und die Statistik sagt jetzt eben was anderes. Und ich kann es Ihnen jetzt noch nicht erklären, weil wir selber alle noch forschen.
Okay, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Also welche Konsequenzen hat das Ganze? Der Minister hat ja angedeutet, dass es in dieser Legislaturperiode letztlich keine Konsequenzen hat, aber er hat ja doch sehr massiv Alarm geschlagen. Also was welche Konsequenzen wünschte er sich denn? Vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang, wann sind diese Ergebnisse der AG zur Finanzreform der Pflege zu erwarten?
Es ist ja momentan eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die ihren Bericht Ende Mai finalisieren wird. Und dann wird der Bericht zwischen den Ressorts abgestimmt und geht ins Kabinett.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Rinke noch mit dem Thema Zölle.
Eine Frage an Herrn Wagner. Und zwar zu dem Thema möglicher Strafzölle auf chinesische E-Autos, die aus China importiert werden. Es scheint ja nun so zu sein, dass die Kommission trotz einiger Warnungen und gegenteiligen Einschätzungen diesen Weg gehen wird mit Strafzöllen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie glauben, dass dieser Weg noch abwendbar ist und wie sich die Bundesregierung da positioniert.
Also Sie haben ja schon gesagt, es scheint so, also die Entscheidung ist noch nicht getroffen, das Verfahren läuft derzeit noch und dazu ist die Bundesregierung auch in Gesprächen mit der Kommission und solange die Untersuchung läuft, würden wir uns während dieser laufenden Untersuchung dazu nicht äußern. Dafür bitte ich um Verständnis.
Und Sie setzen sich immer noch im Sinne ein, dass keine Strafzölle verhängt werden, richtig?
Wir schauen uns die Ergebnisse der Untersuchung an und werden uns dann dazu positionieren.
Darf ich noch eine Lernfrage stellen dazu? Kann die Kommission das eigentlich alleine machen oder muss sie, bevor sie am Ende eine Entscheidung trifft, nach der Untersuchung, dann nochmal bei den die Zustimmung der 27 Regierungen einholen?
Damit ich jetzt nichts Falsches sage, würde ich zum Verfahren nochmal nachliefern.
Ja. Das genau ist, ja. Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann steht auf meiner Liste noch das Thema Israel, Nahost. Herr Jessen. Also Herr Jessen beginnt.
Frage geht an Herrn Hebelstreit. Vizekanzler Habeck hat am Wochenende beim Bürgerfest erklärt, militärische Angriffe gegen Flüchtlingslager seien mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Und er hat gesagt, dies sei die Haltung der gesamten Bundesregierung. Trifft das zu?
Ja.
Nun hat Israel gestern genau dieses getan. Ein Flüchtlingslager Bakasat militärisch angegriffen. Es gibt offenbar 35 Tote. Es ist ein Flüchtlingslager, das von den Vereinten Nationen betrieben wird. Demzufolge hat Israel mit diesem Angriff das Völkerrecht verletzt.
Das ist jetzt ein Schluss, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Sie haben ja sicherlich eng verfolgt, dass auch die israelische Staatsanwaltschaft sich zu diesem Vorfall sehr besorgt geäußert hat. Da laufen jetzt Untersuchungen. Ist es ein gezielter Angriff gewesen oder ist ein Fehler passiert? Das kann man jetzt schon sagen. Aber insofern ist die Frage der Motivation eine, die man noch prüfen muss. Und grundsätzlich ist es so, und das hat der Vizekanzler, das hat die Außenministerin, das haben der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, dass sich Israel bei seinem gerechtfertigten Verteidigung gegen die Terrororganisation Hamas an das Völkerrecht zu halten hat. Und das gilt in allen Fällen.
Ich nehme an, die Bundesregierung kennt auch die Aufnahmen, die verbreitet worden sind. Es sind Zelte des Flüchtlingslagers, die dort in Flammen stehen, als Resultat einer Bombardierung. Das heißt, dieser Angriff hat stattgefunden. Die Urheberschaft Israels wird, glaube ich, nicht bestritten. Der Logik Ihrer ersten Antwort zufolge, hätte Israel mit diesem Angriff gegen das Völkerrecht verstoßen?
Nein? Herr Jessen, ich versuche es noch einmal ich kann überhaupt nicht habe keine eigenen Kenntnisse darin, würde aber überhaupt nichts bestreiten von dem, was Sie gesagt haben, was die Urheberschaft angeht. Das bestreiten auch die israelischen Sicherheitskräfte nicht. Und es ist die israelische Staatsanwaltschaft, die gerade diesen Fall untersucht. Der Schluss, ob das ein Kriegsverbrechen ist im Sinne von des Völkerrechts, das ist etwas, was man Juristen überlassen muss, die die genauen Sachverhalte kennen. Und gleichzeitig ist es richtig, wenn so etwas passiert, dass es verurteilswürdig ist. Wenn wir die Belege dafür haben, werden wir das auch sicherlich tun. Aber noch einmal, erstmal untersuchen, was genau passiert ist und dann urteilen und nicht aufhand von Bildern sofort ein Urteil fällen.
Herr Viehweger?
Ja, ich beziehe mich auch nochmal auf die Äußerung des Vizekanzlers, der ja vor diesem jüngsten Angriff bereits gesagt hat, selbstverständlich muss Israel sich an das Völkerrecht halten und die Hungersnot, das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Angriffe im Gazastreifen sind, wie wir jetzt auch ja gerichtlich sehen, mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Also meine Frage ist, ist es auch die Haltung der Bundesregierung, dass das Verhalten Israels schon vor dem gestrigen Tag nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist? Und wenn das so ist, dann wäre meine Frage, welche Konsequenzen sieht die Bundesregierung?
Da würde ich, also ich, diese Meinung kann ich mir nicht zu eigen machen. Der Internationale Gerichtshof hat dazu ein Urteil gesprochen am Freitag. Da kann man vielleicht nochmal genau nachlesen, wie die Einschätzung der Richter dort ist. Und ich glaube, das ist die Sachlage, auf der wir uns überall bewegen. Und gleichzeitig bleibt es dabei, und das ist eine Binsenweisheit, die wir hier aber auch nochmal deutlich aussprechen müssen, seit dem 7. Oktober, seit dem bestialischen Überfall der Hamas auf Israel, kommt es da zu einem Krieg. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen im Rahmen des Völkerrechts. Wir haben das jetzt mit Blick auf Rafah auch gemerkt, dass es am gestrigen Tag auch wieder Raketenangriffe aus Rafah auf Tel Aviv gegeben hat. Das hat jetzt monatelang nicht stattgefunden. Also das ist weiter ein Kriegsgeschehen, das wir da zu beobachten haben. Und es gilt aber weiterhin auch für Israel, dass es sich an das Völkerrecht hält.
Noch eine Nachfrage. Dieses Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, das ist ja auch, kann man ja auch durchaus politisch hinterfragen, ob das nur eine juristische Stellungnahme ist oder vielleicht auch durchaus politisch motiviert ist. Tut das die Bundesregierung?
Wir haben da keinerlei eigene Beurteilung. Wir nehmen jetzt erstmal hin, wir akzeptieren all die Verfahren. Und ansonsten müssen wir sehen, und das ist ja jetzt gerade das Urteil vom Internationalen Gerichtshof von Freitag, und die sprechen von einer Sorge, der es zu begegnen gilt und noch nicht von Tatsachen, die geschaffen sind. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung in diesem Fall. Und trotzdem trifft uns allen das Leid, das auch in Gaza seit vielen, vielen Monaten zu gewärtigen ist. Und jeder zivile Tote ist ein Toter zu viel. Und das bleibt es weiter im Auge zu behalten und an einer friedlichen Lösung dieser furchtbaren Situation zu arbeiten. Und dann bleibe ich nochmal bei meinem Ceterum Censeus, gerät ja immer wieder in Vergessenheit. Die Hamas hat noch mehr als 100 israelische Geiseln in Haft, in Geiselhaft. Die könnten sie jederzeit freilassen, sie könnten jederzeit den Beschuss beenden und dafür sorgen, dass es zu einem wirklichen Waffenstillstand in der Region kommen kann. Aber da weigert sich die Terrororganisation, im Gegenteil. Man versuchte immer wieder auch Wege zum Frieden zu verstellen. Offenbar braucht die Hamas diesen Krieg.
Herr Rinke?
Ja, eine Frage an Frau Deschauer. Die Außenministerin hat heute Morgen gesagt, dass das Urteil des Internationalen Gerichtshofs bindend sei. Wir hatten ja letzte Woche schon mal eine Debatte hier über den Internationalen Strafgerichtshof und den möglichen Haftbefehl oder zumindest beantragten Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten. Deswegen wollte ich nur fragen, auch eine Lernfrage, ist dann ein Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs ebenfalls bindend aus Sicht des Außenministeriums?
Vielen Dank, Herr Rinke. Genau, die Außenministerin hat sich heute Morgen am Rande des RFAB zu der Gesamtlage in Nahost, auch der Lage in Rafah und zum Thema IGH, wie der Regierungssprecher eben gerade erläuterte, bereits geäußert. Und ich glaube, zu der Frage des ISTGH waren wir in der vergangenen Woche hier verschiedentlich im Gespräch und der Regierungssprecher hat sich dazu für die gesamte Bundesregierung geäußert. Dem habe ich ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, es geht um das Wort bindend. Bindend hieß ja dann, dass wenn ein Haftbefehl ausgestellt wird, dass er dann auch umgesetzt werden muss. Das war ja genau die Debatte, die wir letzte Woche hatten. Deswegen geht es mir um das
Wort. Herr Rinke, Sie haben ja so schön gesagt, wir haben letzte Woche eine Debatte geführt. Das ist sehr hypothetisch, weil wir ja noch in der Phase sind, in der das Richtergremium den Antrag und auch die Belege, die der Chefankläger wohl vorgelegt hat, prüfen muss. Und wenn es dann ein Ergebnis gibt, dann können wir dann intensiver darüber sprechen. Im Augenblick ist es so, dass das Verfahren noch nicht so weit ist und Sie ja auch Wortmeldungen auch von mir aus der vergangenen Woche haben.
Aber Entschuldigung, wenn ich noch einmal nachfragen darf, meine Frage war doch eigentlich eine ganz andere. Meine Frage war, ob, wenn die Außenministerin sagt, der Internationale Gerichtshof urteilt und das ist bindend, ob dasselbe für den Internationalen Strafgerichtshof gilt, jetzt unabhängig von den einzelnen Fällen. Sieht die Außenministerin das genauso als bindend an?
Wir haben uns hier mehrfach geäußert, dass die Bundesregierung, und das gilt selbstverständlich für das Auswärtige Amt und die Außenministerin, die internationale Gerichtsbarkeit als zentralen Pfeiler unserer internationalen Ordnung sieht und entsprechend natürlich mit Respekt die Unabhängigkeit, laufende Verfahren nicht weiter kommentiert, aber selbstverständlich die völkerrechtliche Einhaltung ergehender Beschlüsse oder auch, wir sprachen vorhin vom IGH, da kann ich noch ergänzen, das war ein Beschluss im Eilverfahren, noch nicht der Beschluss im Hauptsacheverfahren, für wichtig erachtet.
Herr Tufik-Nier.
Herr Hebestreit, ich bin immer noch verwirrt. Aus Sicht des Bundeskanzlers hält sich Israel das internationale Recht oder nicht? Und Sie haben nochmal betont, Israels Recht auf Selbstverteidigung angesichts der hohen Todeszahl von über 35.000 Menschen. Ist das noch verhältnismäßig, wenn man sieht, was für eine Gewalt Israel benutzt in diesem Krieg?
Herr Tufik-Nier, zur zweiten Frage kann ich Sie an den Internationalen Gerichtshof verweisen. Der hat sich dazu auch eingelassen und er hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die Tatsache, dass ich Israel verteidigen darf, geäußert. Das ist vielleicht der völkerrechtliche Rat, den ich geben kann. Und der andere Rat ist der, den ich mehrfach ja jetzt schon deutlich gemacht habe, dass der Bundeskanzler einerseits das Recht Israels anerkennt, sich zu verteidigen und andererseits darauf beharrt, dass das im Rahmen des Völkerrechtlichen zu geschehen hat.
In beiden Fragen, Sie haben beide meine Fragen nicht beantwortet. Nochmal, hält sich Israel an das Völkerrecht aus Sicht des Bundeskanzlers? Und meine Frage war die Verhältnismäßigkeit. Also 35.000 Tote, das ist eben, was ich hier frage. Ist das aus Ihrer Sicht noch verhältnismäßig? Und das ist das auch im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts, dass man jetzt 35.000 Tote hat?
Herr Tufik-Nier, die zweite Frage habe ich Ihnen mit Verweis auf das Völkerrecht und höchstrichterliche Einschätzung beantwortet. So bitter das ist und so zynisch es auch manchmal klingen mag. Und die erste Frage habe ich Ihnen die Antwort gegeben, die ich Ihnen dazu geben kann. Und das ist einerseits die Akzeptanz oder die klare Haltung, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, auch weiterhin zu verteidigen gegen anhaltenden Beschuss, gegen die anhaltende Geiselnahme von mehr als 100 Israelinnen und Israelis in Hand der Hamas. Und gleichzeitig die klare Erwartung und die Forderung des Bundeskanzlers, der Bundesregierung, vieler internationaler Regierungen ebenfalls, dass sich Israel dabei an das Völkerrecht hält.
Herr Tiede?
Auch eine Lernfrage. Wir haben das Urteil, Israel möge die Rafah-Offensive einstellen, sofort. Und dann haben wir den Beschuss aus Rafah vom Sonntag. Ist aus Sicht der Bundesregierung mit dem anhaltenden oder wieder aufgenommenen Beschuss israelischen Staatsgebiets aus dem besagten Gebiet damit das Urteil obsolet? Israel wird ja weiter angegriffen.
Da würde ich mich jetzt weit über meine doch sehr hohe Gehaltsstufe begeben, wenn ich internationales Recht hier von der Regierungsbank aus interpretieren würde. Ich würde aber allen raten, die dieses Urteil des Internationalen Gerichtshofes benutzen, da reinzugucken, weil nicht alles, was passiert, ist in Anführungszeichen eine Offensive. Es gibt sehr klare Bedingungen, die auch an die israelische Adresse gerichtet sind, was zu tun ist. Und das hilft vielleicht in der Differenzierung dieser sehr, sehr schwerwiegenden Lage. Und natürlich ist, wenn Raketen von Rafah auf die israelische Hauptstadt abgefeuert werden, ist das ein Sachverhalt, auf den Israel reagieren darf. Aber auch da geht es um die Angemessenheit. Und das hatten wir eben mit dem Blick von Hans Jessen auf die Frage von Unschuldigen, die dabei auch womöglich Opfer geworden sind. Sowas gilt es natürlich nach Kräften zu vermeiden. Und es muss untersucht werden, wie so etwas passieren kann, wenn es denn aufgrund dessen passiert ist.
Herr Baschai?
Ja, Sie haben ja gesagt, dass die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs bindend sind. Das Gerichtshof hat Israel aufgefordert, die Offensive auf Rafah zu stoppen. Rufen Sie Israel auf, die Offensive auf Rafah zu stoppen?
Der Bundeskanzler hat in Anwesenheit des israelischen Premierministers in Jerusalem davor gewarnt, eine groß angelegte Bodenoffensive auf Rafah zu starten. Das gilt es weiterhin. Diese Forderung haben wir mehrfach wiederholt, auch von dieser Stelle aus. Und dabei bleiben wir auch.
Vielleicht eine andere Frage. Der Wirtschaftsminister hat auch darüber gesprochen, dass die Israel Grenzen überschritten hat. Sieht der Bundeskanzler auch, dass Israel Grenzen überschritten hat?
Ich würde mal sagen, die Worte des Vizekanzlers stehen für sich und die Worte des Kanzlers stehen für sich. Und die würde ich jetzt nicht einzeln auseinanderklamüsern. Ich habe dieses Zitat, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, von Robert Habeck so nicht im Hinterkopf. Insofern kann ich mich dazu nicht äußern und dann will ich auch hier nicht frei assoziieren. Ich glaube aber, die Haltung dieser Bundesregierung in diesem Konflikt gegenüber den Konfliktparteien und insbesondere auch gegenüber Israel ist eindeutig. Sie steht von Anfang an und wir haben natürlich auch immer wieder, auch mit der Länge und Dauer dieses Konfliktes und der hohen Opferzahlen, uns hier artikuliert und das tun wir auch weiterhin. Die Außenministerin war viele, viele Male in der Region. Wir sind in ständigem Austausch mit allen wichtigen Einflussfaktoren dort. Der Bundeskanzler ist im regelmäßigen Kontakt mit der israelischen Regierung, mit anderen Regierungen aus der Region, um diesen furchtbaren Konflikt zu befrieden, und gleichzeitig merken wir, wie kompliziert es ist. Der amerikanische Präsident, der amerikanische Außenminister ist massiv involviert, viele andere Regierungen auch. Und ich glaube, das sollte jetzt das erste und wichtigste Ziel sein, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass die Geiseln die Geiseln freigelassen werden und man dann zu einem friedlichen Miteinander zurückkehren kann, dass auch der Beschuss Israels aus dem Gazastreifen aufhört und auch, das gehört ja auch dazu, aus dem Grenzgebiet im Norden Israels zu Libanon.
Herr Rinke.
Frage an Frau Deschauer. Die israelische Regierung hat ja auf dieses Urteil jetzt anders reagiert als auf den Antrag des Chefanklägers beim Internationalen Strafgerichtshof. Herr Hebestreit hat die Staatsanwältin erwähnt, die sich da diesen Vorfall jedenfalls genau angucken möchte. Deswegen hätte ich ganz gerne bei Ihnen nochmal nachgefragt, ob Sie mit der israelischen Regierung Gespräche über dieses Prinzip der Komplementarität geführt haben. Also, dass wenn die israelische Regierung selber ernsthafte Untersuchungen einleitet, dann man internationale Urteile möglicherweise noch abwenden kann.
Herr Rinke, vielen Dank. Sie können sich sicher sein, dass die Bundesregierung und auch das Auswärtige Amt jede Gelegenheit nutzt, mit den israelischen Gesprächspartnern, Ansprechpartnern, alle Details, die dazu dienlich sein könnten, die wahnsinnig schwierige Situation, die für so viele Menschen dramatisch ist, vor Ort zu besprechen und dazu auch im Gespräch zu sein, was dazu führen kann, dass dieser Konflikt, der Leid auf beiden Seiten bringt, ein Ende hat. Ich möchte sonst aus vertraulichen Gesprächen natürlich, das kennen Sie, nicht näher berichten, aber Sie können sich sicher sein, wir sind im Gespräch zu allen relevanten Fragestellungen.
Gibt mir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, das ist vielleicht der Unterschied in diesem Konflikt, dass eine Konfliktpartei, nämlich Israel, ein demokratischer Rechtsstaat sind mit einer unabhängigen Justiz, das hat uns ja in den letzten anderthalb Jahren heftig beschäftigt, wie unabhängig sie ist aus Sicht der Regierung. Und insofern zeigt das vielleicht auch den Unterschied, dass auch solche möglichen Verstöße, wenn es sie denn gegeben haben soll oder wenn sie vorkommen, auch geahndet werden können in dem dortigen Verfahren.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Jessen.
Frau Deschauer, ich möchte noch mal anknüpfen an die Antwort, die Sie auf eine vorherige Frage des Kollegen Rinke gegeben hatten. als Sie sagten, die Außenministerin bewerte die internationale Gerichtsbarkeit sehr hoch. Können Sie dann bitte sagen, ob aus Sicht der Außenministerin Entscheidungen der internationalen Gerichtsbarkeit, und zwar unabhängig davon, ob es internationaler Strafgerichtshof oder internationaler Gerichtshof ist, ob diese Entscheidungen aus Sicht der Außenministerin, wenn sie gefallen sind, auf jeden Fall rechtlich bindend sind?
Ich kann das gerne noch mal machen, aber ich glaube, wir haben das hier schon getan. Und ich würde noch mal anregen, die Äußerungen der Ministerin heute Morgen in Brüssel, wo sie sich mit Bezug auf den IGH geäußert hat, nachzulesen. Dort spricht sie in dem Bezug darauf, sie sind bindend und müssen natürlich befolgt werden. Insofern, die Antwort ist klar und wir hatten sie Ihnen schon gegeben.
Ja, ich frage deswegen nach, weil ich vorhin den Regierungssprecher so verstanden habe, dass er sagte, was den internationalen Strafgerichtshof angehe, da sei ja noch keine Entscheidung gefallen und man wolle sich nicht hypothetisch äußern, so habe ich das wahrgenommen. Mhm. Aber das wird überlagert, so verstehe ich Sie jetzt, dass Sie sagen, unabhängig davon, wie eine mögliche Entscheidung ausfällt, wenn sie gefallen ist, ist sie bindend. Verstehe ich Sie da richtig?
Ich kann weder eine Überlagerung noch einen Widerspruch erkennen. Ich kann erkennen, dass hier mehrfach die Bundesregierung, sei es der Regierungssprecher, sei es ich, sei es auch die Ministerin, heute Morgen sich zum internationalen Völkerrecht, dann teils zu spezifischen Fallkonstellationen geäußert hat. Und es steht ja nicht im Widerspruch dazu, dass der ISTGH, da kommen wir nochmal auf vergangene Woche zurück, es gibt bisher einen Antrag, dieser Antrag wird geprüft von einem Gremium von 3 Richtern, Vorverfahrenskammer nennt sich das, und es liegt da noch kein Haftbefehl vor. Die Frage bleibt weiter theoretisch, wie wir letzte Woche besprochen haben und der Regierungssprecher eben nochmal wiederholt hat. Die grundsätzliche Frage, die wir hier zum Thema IGH und internationalem Recht besprochen haben, dass die Bundesregierung diese als zentrale Stütze der internationalen Ordnung sieht und auch als bindend einordnet, ist davon unbenommen. Also kein Widerspruch, keine Überlagerung, sondern verschiedene Sachverhalte, die wir hier aufgedröselt haben.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht und zu anderen Themen auch nicht. Dann sind wir für heute am Ende dieser Pressekonferenz. Danke fürs Kommen und tschüss.